Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Christoph Schwennicke, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft Korinth Media und Kolumnist bei T-Online und außerdem noch ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift Cicero. Hallo Herr Schwennicke, herzlich willkommen im Studio.
Schönen guten Tag, Frau Münkel.
Herr Schwennicke, unsere Gäste dürfen ja eigene Beobachtungen mit in die Sendung bringen. Sie haben da Lust drauf gehabt und haben sich die Rubrik Die Welt vor meinem Fenster rausgesucht. Was beobachten Sie denn gerade vor Ihrem Fenster?
Ja, wenn es das Wetter zulässt und es lässt es ja mehr zu, als man im Januar vermuten würde, fahre ich gerne mit dem Fahrrad ins Büro und komme da auch an einigen Parkanlagen vorbei. Und was auffällt, ist, dass die Amseln dieses Jahr schon um Silvester herum angefangen haben zu flöten, was sich sehr, sehr schön anhört. Das Amselgesang ist zauberhaft, gehört zu den schönsten Singvögeln, die wir haben vom Gesang her.
Ist
das aber
ganz
ein bisschen
hohe,
unheimlich ist es trotzdem. Ja, das ist sehr variantenreich, sehr viele Triller, sehr viel Flötentöne auch drin. Die Männchen setzen sich möglichst immer auf exponierte Plätze, damit es weit schallt. Aber es hat natürlich auch eine etwas gespenstische Komponente, dass die Amseln da jetzt schon anfangen. Ja, sie bringen es bis zu 3 Gelegen im Jahr, wenn die Witterung es zulässt, aber dass sie im Januar schon anfangen, um ihre Weibchen zu buhlen bzw. ihr Revier da abzustecken, ist ungewöhnlich.
Ja, da kommt natürlich das Stichwort Klimakrise, werden wir heute auch aufgreifen in der Sendung unter dem Stichwort Lützerath. Aber ich muss jetzt erst noch mal sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, wenn Sie hier von den 3 Gelegen der Amsel pro Jahr sprechen. Ist an Ihnen ein Ornithologe verloren gegangen, Herr Schwennicke?
Ja, verloren weiß ich nicht, aber tatsächlich als kleiner Bub, als kleiner Junge war ich fest davon überzeugt, Ornithologe werden zu wollen. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, da sehr viele Streuobstwiesen um uns herum, bin da damals mit dem Kassettenrekorder umgehängt und dem Mikrofon auch durch diese Apfelbaumplantagen da gegangen und habe Vogelstimmen aufgenommen. Also das war schon etwas, was mich immer schon fasziniert hat und bis heute auch anzieht.
Und warum sind Sie es dann nicht geworden?
Ja, irgendwo war dann eine Weggabelung anders und letztlich ist ein Lokalchef einer sehr achtbaren Regionalzeitung dafür verantwortlich, der über die Straße gewohnt hat und mich dann angefixt hat als freier Mitarbeiter einer Lokalzeitung, die zur Augsburger Allgemeinen gehört.
Der war dann doch interessanter als die Vögel. Christoph Schwennicke hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen hier gleich in einer Stunde Sendung oder in einer halben Stunde Podcast wie immer die Themen dieses Tages sortieren. Und wir starten gleich mit der Frage, wer möglicherweise bald im Bundesverteidigungsministerium das Sagen haben wird. Der ehemalige Chefredakteur des Cicero, Christoph Schwennicke, ist mein Gast heute und er ist heute Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft Korinth Media. Es war ja schon erwartet worden, dass Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht zurücktritt. Heute um 10.04 Uhr, ich habe nochmal nachgeguckt, ist die erste Eilmeldung der deutschen Presseagentur über die Agenturticker gegangen. Und da stand dann drin, dass Lambrecht den Bundeskanzler Olaf Scholz um Entlassung gebeten hat. Der unumgängliche Schritt, oder sind Sie da anderer Meinung, Herr Schwennicke?
Ja, es ist immer schade, dass es bei manchen Themen sich alle so einig sind, aber in dem Fall ist es schwer, eine andere Meinung zu vertreten. Sie hat da wahrlich nicht reüssiert. Ich würde mich vielleicht in einer Hinsicht von anderen Beobachtern, Kommentatoren unterscheiden oder abgrenzen wollen. Für meine Begriffe ist sie zu wenig an ihrer tatsächlichen Leistung, also an den Inhalten gemessen worden und sehr viel an Oberflächlichkeiten, an oberflächlichen Erscheinungen.
Den Stöckelschuhen
in Mali, dem Sohn im Helikopter. Das ist schon nicht mehr so oberflächlich, das geht schon ein bisschen. Aber es ist eben auch nicht in der Sache letztlich. Und zuletzt dieses wirklich sehr unglückliche Video an Silvester. Das sind alles Dinge, die haben ihr nicht zum Vorteil gereicht, aber problematischer ist, dass man ihr von Anfang an anmerkte, dass sie mit dem Amt und dem Sujet nichts anfangen kann. Und das bei einem Ministerium, das ohnehin immer unterschätzt ist, das ist viel wichtiger, als es die letzten Jahrzehnte schon immer genommen wurde, auch in den Besetzungen leider. Und jetzt im Moment, wo ein großer Landkrieg auf europäischem Boden stattfindet, natürlich erst recht. Und deswegen warten wir jetzt auch gespannt darauf, wer denn jetzt ins Verteidigungsministerium einzieht und dort übernimmt.
Bevor wir da hinschauen, würde ich gerne nochmal die Erklärung, die aus Lambrechts Ministerium zum Rücktritt kam, ein bisschen genauer anschauen. Die lohnt, finde ich, einen genaueren Blick. Da ist ja, da ist vermerkt, die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Was mir da schon ein bisschen gefehlt hat, Sie haben es ja angesprochen, gerade diese inhaltliche Komponente, dass eben da sich auch die Ministerin hinstellt und sagt, okay, auch ich habe Fehler gemacht. Also diese Selbstkritik, die fehlt mir da ein bisschen.
Ja, das stimmt. Sie versucht zu sagen, weil sich die Leute auf diese Oberflächlichkeiten gestürzt haben, also die Leute heißt die Medien, ist gar nicht gesehen worden, was ich inhaltlich vermocht habe. Und da würde ich sagen, nee, ja, es war zu sehr dieser Fokus auf diesen oberflächlichen Pannen oder auf diesem unglücklichen Verhalten und zu wenig der Fokus auf dem Inhalt. Aber da war eben auch nicht viel. Und man merkt ja, dass auch an. Und die Genese kennen Sie auch. Sie war eigentlich auf dem Wege zurück in eine Rechtsanwaltskanzlei vor der Bundestagswahl und hat erst im letzten Moment sich umentschieden und gesagt, ach, ich möchte doch Ministerin werden, eigentlich lieber Innenministerin. Dann wurde sie Verteidigungsministerin. Ja, und es gab schon immer mal auch oder häufiger, als es gut ist, Verteidigungsminister und Ministerinnen, die das jetzt nicht aus schierer Überzeugung oder aus intrinsischer Motivation heraus wurden. Aber manche haben sich dann eben richtig reingefuchst. Peter Struck ist ein gutes Beispiel dafür. Der hatte nun wirklich vorher nichts mit Verteidigungspolitik am Hut, musste dann aber ran, als Rudolf Scharping zurücktreten musste. Und der hat es so gut gemacht, sich eingearbeitet, sich auf Fachleute verlassen, einen guten Draht zur Truppe gefunden, dass bis heute in der Truppe von ihm sehr gut gesprochen wird.
Ich habe auch noch mal überlegt, wer mir da im Kopf ist, bei dem oder der das nicht unbedingt als Schleudersitz fungiert hat, weil das gilt ja oft als Schleudersitz, als sehr anspruchsvolles Amt, als Amt, wo man sich sehr, sehr schnell in diese Bundeswehrstrukturen reinfuchsen muss. Weiß nicht, Ursula von der Leyen ist zumindest ja in der EU-Kommission irgendwie untergekommen, aber Sie hören schon, da zögere ich auch, ob das jetzt als der Karrieresprung dann gesehen werden kann.
Naja, also erstmal.
Ist halt auch ein anspruchsvolles Amt.
Absolut. Es ist per se ein Schleudersitz, weil in kaum einem Ministerium ist die Möglichkeit, jetzt wird das Bild etwas schief, einen Sprengsatz unter ihrem Sitz anzubringen, so groß wie hier. Also, wenn, will sagen, wenn der Apparat sich gegen dich entschieden hat, dann hast du es schwer, dich auf diesem Sitz zu halten. Deswegen ist es so wichtig, den guten Draht zu diesem Apparat zu haben, ohne sich ihm an die Brust zu werfen. Das ist die Kunst. Und die haben wirklich nur wenige hinbekommen. Es ist, muss man allerdings auch sagen, ein sehr undankbares Amt, denn es ist letztlich heute, das mag man bedauern oder nicht, aber es ist eine Tatsache, es ist die militärische Ausprägung der Außenpolitik. Außenminister oder Außenministerin zu sein, ist aber vergleichsweise einfach. Wenn du einigermaßen rhetorisch trittsicher bist, kommst du da gut durch. Verteidigungspolitik, gerade wenn eine Bundeswehr, wenn ein Militär, eine Armee so lange so runtergespart wurde und sich mit einem Mal unglaubliche Anforderungen hier stellen, hat man es sehr, sehr schwer. Also auch der Nachfolger, die Nachfolgerin wird es nicht leicht haben. Denn aus dem Stand jetzt eine wirklich einsatzfähige Armee da hinzustellen, wird nicht gehen. Der aktuelle Spiegeltitel ist da übrigens ganz lesenswert. Sowas geht über Jahrzehnte, dass sowas heruntergefahren wird und lässt sich nicht innerhalb von Wochen oder Monaten wieder aufbauen, ob man da jetzt 100 Milliarden erstmal in Rede stellt oder in Aussicht stellt, hin oder her.
Sie haben gerade das Stichwort schon genannt, Nachfolge. Wir haben ja jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Lassen Sie uns doch tatsächlich nochmal konkret werden. Ich fand ja interessant auch zu schauen, welche Kriterien jetzt genannt werden. Ein paar haben wir schon genannt. Man muss irgendwie mit der Bundeswehrstruktur gut klarkommen. Ich fand ja zitationswürdig, was der Vorsitzende des Bundesverbands André Wüstner gesagt hat. Der hat gesagt, der oder die Neue sollte integrieren können, kaltstartfähig sein, sachkundig sein, reformwillig sein und durchsetzungsfähig sein. Das sind ziemlich viele Kriterien. Und es sind ja jetzt drei recht große Namen, die hier rumschweben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist dabei, SPD-Chef Lars Klingbeil und die Werbeauftragte Eva Högel. Würden Sie sagen, einer von denen hat diese Kriterien im Gepäck?
Naja, also dieses Profil von Herrn Wüstner ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau. Also niemand wird dieses Profil zu 100% erfüllen. Aber die drei kommen natürlich aus jeweils ein bisschen unterschiedlichen Gründen tatsächlich in Frage. Hubertus Heil, weil er sehr, sehr lange Ministerialerfahrung hat. Und das ist wichtig, glaube ich, oder könnte eine gute Voraussetzung sein. Frau Högel, weil sie als Wehrbeauftragte mit dem Thema schon seit geraumer Zeit auch zu tun hat. Und Lars Klingbeil tatsächlich auch, denn er ist auch jedenfalls ein bisschen angehuscht schon von dem Thema. Er hat sich in letzter Zeit öfter und, wie ich finde, auch respektabel zu solchen Themen geäußert. Er war bei denen, die innerhalb der SPD zuerst gesagt haben, wir müssen auch militärisch wieder imstande sein, mehr Führung zu übernehmen. Damit machen sie sich in der Sozialdemokratie als Vorsitzender nicht viele Freunde. Er hat auch gesagt, ich habe verweigert, ich würde das heute nicht mehr tun. Er kommt aus einem Bundeswehrhaushalt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sein Vater ist da, glaube ich, einschlägig unterwegs gewesen. Also insofern sind diese drei Personalien naheliegend.
Aber haben Sie einen Wunschkandidaten, eine Wunschkandidatin von den dreien?
Also wenn entschieden wird, wir machen jetzt keine größere Umbesetzung, sondern wir machen wirklich hier nur, wir besetzen nur diesen Posten neu, dann würde ich tatsächlich, aber das muss Herr Scholz natürlich machen, würde ich sagen, Lars Klingbeil hat für meine Begriffe da in meinen Augen die Nase ein Stück weit vorn. Und das Argument, er sei ja zugleich SPD-Vorsitzender, was jetzt auch schon kam, er müsse dann dieses Amt aufgeben, das teile ich nicht, denn es gab schon Außenminister, die Parteivorsitzende waren, es gab schon Kanzler, die Parteivorsitzende waren, also das schlösse sich überhaupt nicht aus. Vielleicht wäre es sogar nochmal eine weitere Brücke zwischen Regierung und Partei.
Und Lars Klingbeil war auch länger im Verteidigungsausschuss.
Das meinte ich mit dem vom Thema angehuscht sein, genau.
Hat er dann doch auch ein bisschen Expertise. Und es ist ja auch wichtig, dass schnell ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin bekannt wird. Am Freitag treffen sich nämlich die westlichen Verbündeten im sogenannten Rammstein-Format, um über weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu beraten. Da wäre es ja schon ganz gut, wenn man wüsste, mit wem man es dann im Verteidigungsministerium zu tun kriegt.
Das stimmt. Zugleich ist mir dieses Argument in den letzten Tagen natürlich, um da auch Spannung und Druck zu erzeugen, ein bisschen hochgehängt worden. Also die Alliierten, die Verbündeten halten es da, glaube ich, auch eine Sitzung mal mit jemandem aus, der Prokura hat, sei es nun ein Staatssekretär oder wer auch immer, um die Dinge abzustimmen. Am letzten Endes muss ohnehin das Kanzleramt da auch mitbestimmen, welche Position man da vertritt. Also ich glaube, diese Zusammenkunft in Rammstein ist für uns Journalisten ganz reizvoll, da nochmal ein bisschen Druck aufzubauen, aber real ist das nicht so entscheidend.
736 Abgeordnete sitzen im Deutschen Bundestag und damit ist er so groß wie noch nie vorher. Das liegt vor allem an den sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandaten. Und die Ampelregierung, die will jetzt verhindern, dass der Bundestag sich immer weiter aufbläht und weiterhin aus allen Nähten platzt. Da gibt es manchmal tatsächlich auch dann Sitzplatzprobleme. Und deswegen gibt es jetzt einen Gesetzesentwurf für die Wahlrechtsreform. So soll der Bundestag dann wieder auf 598 Abgeordnete schrumpfen und das ist die Größe, die eigentlich auch gesetzlich als Regelgröße vorgesehen ist. Und ich möchte da gemeinsam draufschauen mit meinem Gast, dem T-Online-Kolumnisten und ehemaligen Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennecke und mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Und damit wir erstmal wissen, worum es geht, die Frage an Gudula Geuter. Es geht da vor allem um die sogenannten Hauptstimmen und Wahlkreisstimmen. Das schwirrt jetzt immer so durch die Berichterstattung. Es sind ja aber Termini, die es vorher jetzt noch nicht so wirklich oft gab, würde ich sagen. Können Sie uns noch mal kurz zusammenfassen, wie das Ganze künftig funktionieren soll?
Diese beiden neuen Begriffe Hauptstimme und Wahlkreisstimme, die sind eigentlich nicht wirklich wichtig, sondern die sollen nur deutlich machen, dass es ein neues System gibt. Und dieses System kann man ganz einfach erklären, es werden schlicht keine Überhangmandate mehr vergeben. Punkt. Mehr passiert da nicht. Mehr sieht diese Reform nicht vor. Aber damit man was hat von dieser Erklärung, muss man natürlich wissen, was Überhangmandate sind. Und die sind eben der Grund, warum der Bundestag so sehr wächst. Und die entstehen aus dem Nebeneinander von diesen beiden Wahlsystemen, die sich niederschlagen in der Erst- und der Zweitstimme, wie wir es jetzt haben. Und das funktioniert einfach nicht mehr, seit die Volksparteien immer weniger Stimmen bekommen. Mit der Erststimme wird ja bestimmt, wer das Direktmandat in einem Wahlkreis bekommt. an sich soll die Partei dadurch aber nicht mehr Sitze bekommen, sondern wie viele Sitze die Partei hat, das wird durch die Zweitstimme bestimmt. Und das Problem entsteht eben, wenn eine Partei mehr Direktmandate bekommt, als ihr insgesamt in einem Bundesland an Sitzen zustehen. Das passiert jetzt, nur um das zu illustrieren, zum Beispiel regelmäßig in Bayern. Die CSU bekommt alle oder fast alle Direktmandate. Aber natürlich bekommt sie nicht 100 oder fast 100% der Stimmen, sondern zuletzt gerade mal 31,7. Und die direkt gewählten Abgeordneten ziehen bisher dann trotzdem in den Bundestag ein. Die anderen Parteien bekommen einen Ausgleich dafür. Das sind noch viel, viel mehr Mandate. Und das soll einfach entfallen. Das heißt, es kann dann sein, dass jemand das Direktmandat gewinnt und trotzdem nicht in den Bundestag kommt. Und das geht natürlich nur, wenn man diese Wahl anders definiert. Und deshalb werden die Stimmen umbenannt in Hauptstimme und Wahlkreisstimme.
Christoph Schwennecke, genau das ist eben auch einer der Kritikpunkte, dass die Person, die möglicherweise ein, ja, was jetzt noch Direktmandat heißt, gewinnt, dass die nicht unbedingt sicher in den Bundestag einzieht. Da wird oft dran kritisiert, dass dann eben die heimische Bindung auch an den Wahlkreis verloren geht, dass die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr wissen, wer vertritt mich denn da, oder gar nicht mehr den Anlass sehen, dann wirklich auch sich zu informieren, wer tritt denn da an in meinem Wahlkreis. Schließen Sie sich dieser Kritik an?
Also zunächst mal ist es gut, richtig und alle Mühen wert, dieses Thema abermals anzugehen. Frau Geuter hat ja gerade die wirklich honorige Aufgabe übernommen, das so zu erklären, dass man es gut versteht. Das Thema ist jetzt kein, das ist nicht besonders sexy, aber sehr, sehr wichtig, weil es natürlich auch sehr viel Verdruss damit einhergeht, weil die Leute sagen, wie kann das sein, dass dieses Parlament größer ist als das EU-Parlament? Deshalb, jeder Neubeginn ist richtig und wichtig. Bisher ist es immer gescheitert. Auch in der letzten Wahlperiode ist es gescheitert. Und es scheitert immer an denjenigen, die im Moment Nutznießer des Systems sind. Frau Geuter hat es beschrieben, das ist in erster Linie die CSU oder auch insgesamt die Union. So, jetzt sind diejenigen in einer Koalition, die nicht die Nutznießer sind. Und deswegen wird ein Versuch unternommen, es nochmal anzugehen. Die Frontverläufe werden aber die gleichen wieder sein. Also wir sollten uns nicht einbilden, dass dadurch, dass sich die Ampelkoalition jetzt auf ein Konzept verständigt hat, das schon durch ist. Im Gegenteil, die Union wird, die braucht man für die Abstimmung im Bundestag. Du brauchst die auch dafür. Zweidrittelmehrheit. Und deshalb ist da noch nicht, der Drops ist lange nicht gelutscht. Und die Sache.
Darf ich da gleich schon mal reingehen? Es reicht die einfache Mehrheit.
Ah, okay, Entschuldigung.
Es gibt die parlamentarische Übung. Das ist eine Frage der politischen Kultur, möglichst das auf breite Füße zu stellen. Aber es reicht die einfache Mehrheit.
Okay, dann nehme ich das zurück. Gleichwohl war immer der Versuch unternommen worden und scheiterte jedes Mal, die Union mit ins Boot zu bekommen. Dass jetzt gesagt wird, wir, also bislang wurde immer versucht, letztlich die Listen dadurch, also die Nachbesetzung über die Listen in den Griff zu bekommen und darüber nicht aufblenden zu lassen. Dass man jetzt an das Direktmandat rangehen möchte, halte ich ehrlich gesagt für schwierig. Also das widerstrebt meinem demokratischen Grundverständnis. Ich gebe aber auch zu, dass ich eine gewisse nein, nicht Fable, aber ich könnte es verschmerzen, wenn wir ein Stück weit mehr Richtung Mehrheitswahlrecht gehen würden. Also dieses Prinzip One Man oder One Woman, One Vote, One Constituency, also ein Wahlkreis, in dem du dich bewähren musst und dann eben auch gewählt hast, dem kann ich was abgewinnen. Die Briten haben dieses System und es wird jetzt keiner in Frage stellen, dass es sich dabei um eine intakte parlamentarische Demokratie handelt. Dieser Weg jetzt, die Direktkandidaten nicht zwingend als Bundestagsabgeordnete zu sehen, sehe ich deshalb etwas schwierig. Du legst für meine Begriffe da dann die Axt will ich nicht sagen, aber du versuchst die Kopfzahl an der falschen Stelle runterzukriegen.
Gudula Geuter, noch eine kurze Frage an Sie zum Schluss. Die CSU hat sich ja jetzt auch schon geäußert, hält die Pläne für verfassungswidrig. Sie haben gerade gesagt, es reicht aber eine einfache Mehrheit. Ist das dann also eher nur Show? Ist das wirklich diese Proporzdiskussion, aber ja nicht so richtig was dahinter?
Na, erstmal haben sie Klage angekündigt. Schon das ist nicht nur Show. Mhm. Und Christoph Schwennecke hat es ja gerade erläutert. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, wie das auch verfassungsrechtlich aussieht, weil wir eben bisher zwei Systeme nebeneinander haben. Und das Verfassungsgericht hat sich da auch in der Vergangenheit schon unterschiedlich aufgestellt. Im Moment würde ich sagen, ist es klar auf der Seite des Verhältniswahlrechts, das heißt also Übergewicht der Zweitstimme, aber das muss nicht für alle Zeiten so sein und das muss nicht heißen, dass dies hier als verfassungsgemäß angesehen wird. Und dann muss man auch bei der CSU sagen, also ich sehe das nicht so wie Christoph Schwennecke. Ich finde das Direktmandat tatsächlich weniger wichtig für die Definition unseres Parlamentarismus als die Zweitstimme. Aber es gibt eben die beiden Systeme und in der CSU sieht man das auch wirklich so. Also das ist nicht nur eine Machtfrage der CSU, sondern man versteht parlamentarische Demokratie eben mehr über den direkt gewählten Abgeordneten. Und insofern haben wir da ein Konfliktpotenzial.
Wir sprechen über Florian Teichtmeister. Der ist ein sehr bekannter Schauspieler in Österreich. Er war am Burgtheater in Wien und in vielen Film- und Fernsehproduktionen ist er zu sehen. Ist wahrscheinlich vergleichbar mit der Bekanntheit, die hierzulande ein Lars Eidinger hat. Florian Teichtmeister ist aber nicht länger Schauspieler am Wiener Burgtheater. Dort ist er entlassen worden und zwar, weil er wegen Kinderpornografie und Besitzes und Konsums angeklagt ist. Er soll 58.000 Dateien besessen haben, die pornografische Darstellungen von Minderjährigen zeigen sollen. Christoph Schwennicke ist mein Gast, ehemaliger Cicero-Chefredakteur. Herr Schwennicke, der Sissi-Film Corsage, der ist in der österreichischen Oscar-Auswahl, also soll eventuell österreichischer Oscar-Kandidat werden und soll das jetzt auch bleiben. Und da spielt Florian Teichtmeister eine der Hauptrollen. Ist das richtig so, dass dieser Film weiter da ins Rennen geht?
Also zunächst zwingenderweise der Vorsatz oder der Prolog, im Zweifel für den Angeklagten. Wir haben es hier noch mit einer Sachlage zu tun, die nicht klar ist. Zugleich ist völlig klar, es gibt kaum ein Thema, bei dem so schnell die Ächtung im Raum steht wie Sex mit Kindern oder Kinderpornografie. Das haben wir auch in anderen Bereichen erlebt, in der Politik, im Fußball. Es soll wohl auch so sein, ich war dort noch nie, Gott sei Dank, aber dass auch im Gefängnis diejenigen, die sich da einschlägig die da einschlägig vorbestraft sind, dass die es im Gefängnis sogar am schwersten haben, weil sie von allen da dann hart behandelt werden dafür. Also das ist ein extremes Stigma, was jetzt diesem Schauspieler da anhängt. Nochmal, es ist erstmal eine Anklage. Vermutlich ist die Beweislage aber relativ deutlich.
Er will ja auch gestehen, hat sein Anwalt gesagt.
Gut, dann trotzdem finde ich diesen Prolog immer wichtig in dem Zusammenhang. Dann sind wir natürlich bei der Frage, soll dieser Film weiter auf der Oscar-Liste bleiben oder auf der Kandidatenliste? Bei der Frage Trennung von Autor und Werk, also von Kunstwerk und Künstler. Ich habe selbst Literaturwissenschaften studiert und Deutsch als Leistungskurs gehabt und sowohl der Lehrer im Leistungskurs als auch die Professoren haben immer extremen Wert darauf gelegt und uns eingebläut, der Erzähler ist nicht gleichbedeutend mit dem Autor jetzt beim Buch. Ja, also bitte macht diesen Fehler bei der Analyse von literarischen Werken nicht. Das finde ich auch in Ordnung und das ist auch sehr wichtig. Gleichwohl fließen natürlich Erlebnisse ein in literarisches Schaffen. So, aber hier kann man diese Trennung nicht so messerscharf vornehmen wie in der Behandlung eines belletristischen Werkes. Denn es geht am Ende um diesen Menschen und ich habe es angesprochen, es gab es in anderen Bereichen auch, beim Fußball zuletzt. Und keiner würde sagen, Herr Metzelder hat aber so schöne Flanken geschlagen, deswegen soll er jetzt weiter so Fußball spielen, wie es vorher der Fall war. Ich glaube, er hatte schon aufgehört, insofern war das Thema nicht akut. Aber das kann man nochmal, so wie bei der Literaturwissenschaft, kann man das hier nicht voneinander trennen, Autor und Werk.
Gleichzeitig ist er ja da als Schauspieler engagiert. Also klar, man sieht da in diesem Film sein Gesicht, aber Florian Teichtmeister steht da ja nicht als Florian Teichtmeister, sondern als Kaiser Franz Josef.
Ja, das ist ja mein Plädoyer auch gerade gewesen, hier jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern diesen Film, ich kann ihn nicht beurteilen, ich habe ihn nicht gesehen, wie ich zu meiner Schande gestehe, aber ob dieser Film jetzt preiswürdig ist oder nicht, hat zunächst einmal nichts damit zu tun, was der Schauspieler sich da möglicherweise hat zu Schulden kommen lassen. Aber er hat wiederum auch kein Recht darauf zu sagen, da trennen wir jetzt messerscharf voneinander. Er muss damit leben, dass das ineinander fließt, auch in der öffentlichen Kommentierung und Beurteilung.
Ich frage mich auch immer, wie wir das als Öffentlichkeit bewerten. Also es gibt jetzt in Österreich verschiedene Reaktionen. Der ORF zum Beispiel hat angekündigt, gar keine Produktion mehr mit ihm als Schauspieler auszustrahlen. Es gibt auch ein Kino, die Kinokette Cineplex, die nimmt den Film aus dem Programm, also den Sissi-Film, Corsage. Und es gibt aber eben auch andere, die sagen, zum Beispiel auch die Regisseurin dieses Werks, die sagt, ja, ich bin total traurig und wütend, aber die jetzt nicht von selber sagt, deswegen müsste dieses Werk zurückgezogen werden und darf nicht mehr um den Oscar kandidieren. Ich frage mich da immer, ist es dann nicht leichter, wenn es eine Art einheitliche Reaktion gibt aus der Medienbranche, die geschlossen sagt, so und so gehen wir jetzt vor und wir machen das transparent, egal in welche Richtung das dann geht.
Ja, aber ich meine, zugleich haben wir eben Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit. Also das wird man nicht herstellen können. Ich finde, vielleicht bietet sich an zu sagen, also dieser Film ist jetzt abgedreht und im Kasten und er hat diese Rolle gespielt, die Sie beschrieben haben. Alle wissen jetzt um seine mögliche Verfehlung, ja, die gravierend ist. Und dann geht man trotzdem weiter mit diesem Film ins Rennen. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings ist auch klar, niemand wird mit diesem Schauspieler, wenn sich diese Vorwürfe erhärten oder wenn er, wie Sie sagen, gesteht, noch sich auf irgendeiner Bühne blicken lassen. Das heißt, diese Karriere ist beendet. Das war bei dem in Rede stehenden SPD-Politiker so und das ist bei allen so, die dieser Vorwurf trifft.
Heute beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Rund 3000 Gäste werden da erwartet. Und Anne Schneider fasst kurz für uns zusammen, worum es geht.
Es ist das erste reguläre Weltwirtschaftsforum seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. 52 Staatschefs werden diesmal daran teilnehmen. Allerdings ist Bundeskanzler Olaf Scholz der einzige Regierungschef eines G7-Staates. Die Rahmenbedingungen für das fünftägige Forum sind grundsätzlich andere als vor der Pandemie. Die Auswirkungen der Klimakrise, die immer deutlicher werden, der Ukraine-Krieg, der deutlich gemacht hat, dass ein Krieg auch auf europäischem Boden stattfinden kann, sowie die stark gestiegene Inflation, die immer mehr Menschen in Armut stürzt, sind nur einige Probleme, über die hier gesprochen wird. Das Motto lautet deshalb Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt.
Und über diese fragmentierte Welt, vor allem in finanzieller Hinsicht, möchte ich sprechen mit meinem Gast heute Mittag, mit Christoph Schwennicke. Er ist Kolumnist bei T-Online und ehemaliger Chefredakteur des Magazins Cicero. Die Hilfsorganisation Oxfam, die hat Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass die Reichen immer reicher werden oder geworden sind und die Gewinne von bestimmten Konzernen nur so sprudeln und im Gegenzug aber arme Menschen immer ärmer werden. Und die Zahlen sind so besonders, weil sie zeigen, dass das wirklich immer weiter aufgeht und auch diese Kluft so groß ist wie seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Zeit für eine bessere Umverteilung, Herr Schwennicke?
Bei diesem Wörtchen Umverteilung kriege ich immer ein wenig Gänsehaut, weil das hört sich so einfach an, oben nehmen und nach unten geben und alles ist okay. Das übersieht, dass viel Wohlstand auch durch große Leistungen herbeigeführt wird und da dann einfach zu sagen, wir zwacken das bei euch ab und geben es nach unten weiter, ist mir zu sehr Georg Büchner und hessischer Landbote. Aber, jetzt kommt das Aber, tatsächlich kann keiner bestreiten, da muss man nicht damals Thomas Piketty in seinem Furore machenden Buch gelesen haben, um zu sehen, dass diese Schere auseinandergeht. Also wir haben es mit Elon Musk und anderen zu tun, die wirklich monströsen Reichtum haben und vor ein paar Tagen kam die Meldung, dass in Deutschland Frauen, die 40 Jahre gearbeitet haben, teilweise gerade 1.000 Euro Rente bekommen. Also da geht was stark auseinander. Nochmal, Piketty hat das sehr stark beschrieben in seinem Buch. Deshalb und auch weil jetzt in diesen Zeiten von steigenden Preisen halte ich es schon für richtig und wichtig, dass hier ein jeder nach seinen Möglichkeiten beteiligt wird, um auch die Löcher wieder zu stopfen, die jetzt einfach aufgerissen werden müssen. Ich bin auch nicht glücklich gewesen mit all diesen Gießkannen-Entscheidungen, die wir zuletzt hatten. Also 300 Euro mal für alle und ein Zuschuss für den Gasverbrauch oder den Energieverbrauch für die Heizung für einen Monat. Erhöhung des Kindergeldes, das ist alles Gießkanne, das halte ich für falsch. Das ist natürlich einfacher machbar, verstehe ich, geht schnell. Aber da etwas mehr Angemessenheit auf die jeweiligen Möglichkeiten hielte ich für richtig.
Sie haben jetzt im ersten Teil Ihrer Antwort gesagt, dass Wohlstand vor allem auf Leistung beruht, die Menschen erbracht hat. Die Millionenerbin Marlene Engelhorn, die sieht es anders. Die sagt, ich bin selbst Millionenerbin, ich habe aber eigentlich überhaupt gar nichts dafür getan, dass ich so reich sein werde. Und sie hat heute Morgen bei uns im Programm ein Interview gegeben und da ging es genau um diese Umverteilung, um die Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Und sie hat da ein paar Vorschläge.
Es gibt sehr viele Modelle. Man kann die ziemlich einfach finden, man kann sie googeln, man kann sie durchdiskutieren. Und ich glaube, es wäre wichtiger, dass diese Modelle diskutiert würden, breit und öffentlichkeitswirksam, sodass alle daran teilhaben können und eine Idee haben können, was es für Modelle gibt. Und dass das im demokratischen Prozess, dass dabei herauskommt, was die Gesellschaft generell tragen kann, weil dann ist es eine nachhaltige Entscheidung. Ich persönlich sage immer gern, in Bezug auf die münzbezogene Steuern bin ich nach oben offen.
Wenn Sie mir erlauben, Frau Münkel, Erbe ist ein Spezialthema. Das ist bedingungsloser Reichtum, hätte ich fast gesagt, der sich also durch die Leistung vorangehender Generationen ergeben hat. Das ist ein Spezialfall. Das steht jetzt nicht unbedingt in Widerspruch zu der anderen Aussage, zu meiner Aussage.
Aber genau das ist ja oft das Problem, dass eben auch die erben, dann sagen, ja, Umverteilung, aber nicht mit mir, gerne an anderer Stelle.
Ja, deshalb ist es, glaube ich, kommt es nicht von ungefähr. Das ist ein bisschen durchgeschlupft jetzt über den Jahreswechsel, dass bei der Erbschaftssteuer schon Änderungen im System vorgenommen worden sind. Das halte ich auch für vertretbar und gut machbar, denn da verhält es sich eben tatsächlich anders als mit dem Einkommen, das ich selber durch meine Arbeit, meine Leistung und vielleicht auch meine Expertise erwirtschaftet habe. Also insofern widerspricht sich das nur scheinbar so stark, wie Sie es jetzt gegeneinander gestellt haben.
Es gibt aber natürlich auch ganz konkrete Vorschläge von Oxfam. Da geht es jetzt nicht ums Erben, sondern um die Übergewinne von, Sie sagen konkret Lebensmittelkonzernen. Die haben mal ausgerechnet, dass die 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne 2022 306 Milliarden Gewinn gemacht hat. Das ist eine 306 mit 9 Nullen. Und da fordert eben Oxfam oder eben auch andere, dass diese Überschussgewinne besteuert werden sollten. Das ist ja auch eine Maßnahme, die wir schon länger diskutieren. Aber was ich damit sagen will, ist ja, es gibt Maßnahmen, die im Umlauf sind, die man auch mal ausprobieren könnte zum Beispiel.
Ja, aber die Übergewinnsteuer ist ja schon auf dem Weg, wenn sie nicht sogar schon umgesetzt ist. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist ja ein ganz konkretes Ziel, muss ich gestehen. Habe ich am Anfang auch nicht gleich verstanden, dachte ich auch, wieso jetzt. Aber erschließt sich dann schon. Man muss sich nur mal, wenn es einem schwerfällt zu verstehen, vielleicht angucken, dass Wladimir Putin ja letztlich auch extreme Übergewinne einfährt durch einen Krieg, den er selber angezettelt hat, weil die Energiepreise so hochgegangen sind und er mit Energie handelt. So, also da werden ja, diese Wege werden ja schon beschritten, aber auch da sträube ich mich immer ein bisschen dagegen zu sagen, das sind diese bösen Konzerne. Das sind natürlich auch Konzerne, die Menschen in sehr, sehr großer Anzahl beschäftigen. Da würde ich auch sagen, denkt jetzt mal über eine ordentliche Lohnerhöhung nach. Denn wenn die Preise sehr stark steigen, dann müssen es die Löhne auch ein Stück weit tun. Aber da so zu tun, als säßen da irgendwelche schwerreichen Pfeffersäcke, die alles Geld nur für sich einheimsen, übersieht den Umstand, dass da auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen.
Der Polizeieinsatz in Lützerath ist abgeschlossen. Nur in einem Tunnel befinden sich noch Aktivistinnen und Aktivisten. Da hat die Betriebsfeuerwehr von RWE jetzt übernommen. Die Abrissarbeiten sollen aber heute weitergehen, die Abrissarbeiten des Ortes, das hat RWE bekannt gegeben. Aber die Diskussion um die Ereignisse, um den Einsatz von Gewalt zum Beispiel, die geht weiter. Und ich möchte erstmal gern reinhören, was eine Aktivistin dazu sagt.
Die tausenden Menschen, die gestern versuchten, nach Lützerath zu gelangen, um die Zerstörung aufzuhalten, wurden mit purer Gewalt aufgehalten. Durch den Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray wurden zahlreiche Menschen verletzt, einige davon schwer, eine Person lebensgefährlich.
Und so schildert der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinsbach die Lage.
Der Einsatz körperlicher Gewalt war notwendig, weil die Betreffenden wussten, dass sie außerhalb der Versammlungslage waren. Sie wussten, dass sie sich dort nicht aufhalten durften. Die Aufforderung, dieses Gebiet zu verlassen, haben sie nicht akzeptiert. Stattdessen haben sie eine Polizeikette nach der anderen durchbrochen und wollten in die Ortslage Lützerath gehen.
Da geht es ja um Deutungshoheit, darum, wer da was als wahr erachtet, Herr Schwennicke. Wie schätzen Sie das denn ein? Sie haben jetzt gerade mehr genickt bei dem Polizeipräsidenten.
Ja,
wer hat denn da recht?
Da macht man sich nicht beliebt damit, aber es ist doch, die Sachlage ist relativ klar. Dorthin gelangen zu wollen, war illegal. Das war nicht erlaubt. Und es gibt eben zwei Grundsätze in unserem Gemeinwesen. Der eine heißt Demonstrationsfreiheit, Zusatz friedfertig. Und zweitens, das Gewaltmonopol liegt beim Staat und nicht bei denjenigen, die demonstrieren. Und wenn man diese beiden Grundsätze beherzigt, also friedfertiges Demonstrieren für eine Sache, die einem wichtig ist, habe ich volles Verständnis, und beherzigt das, bei illegalen Handlungen die Polizei von ihrem Gewaltmonopol Gebrauch macht, natürlich verhältnismäßig. Und wenn es dazu Übergriffen kam, muss da auch bestraft werden, verfolgt und bestraft werden. Aber diese beiden Grundsätze, wenn man die beachtet, dann ist man auf der sicheren Seite.
Jetzt habe ich trotzdem den Eindruck, dass die Aktivistinnen und Aktivisten ihr Ziel erreicht haben. Heute berichtet die New York Times in einem sehr ausführlichen Artikel mit sehr viel ikonischen Bildern. Also die Aufmerksamkeit haben sie ja bekommen.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also friedlichem Demonstrieren, auch mit großen Menschenmassen, die ja offensichtlich jedenfalls eindrucksvoll da zusammengebracht wurden, das ist alles okay. Aber in dem Moment, wo ich mich illegal verhalte, kann ich nicht, so wie gestern Abend Frau Neubauer in der Sendung von Anne Will sagen, es war vielleicht nicht legal, aber es war legitim. Nein, so kann man sich aus dieser Dualität, die ich gerade vorgetragen habe, die es sich aus unserer Verfassung gibt, so leicht kann man sich aus dieser Dualität nicht rauswinden. Demonstrationsfreiheit ja, Gewaltmonopol beim Staat.
Christoph Schwennicke mit klaren Worten hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist ehemaliger Cicero, Chefredakteur und Kolumnist bei T-Online und außerdem Geschäftsführer bei Corinth Media. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Ich danke Ihnen, Frau Münkel.